Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und wenn ihr jetzt die Lobpreiszeit erwartet, dann bin ich der Falsche dafür. Das machen wir nach der Predigt heute, haben wir etwas nachgeschaltet. Ja, wir wollen heute Morgen uns Gedanken machen, weil der Anlass es schon so vor Augen geführt hat. Die Kinder waren da, die Kinder haben die Eltern hier in unserer Gemeinde. Junge Leute werden Gemeindemitglied, Ältere werden Gemeindemitglieder. Und der Jochen deckt so ein bisschen das Mittelalter ab hier heute hier vorne. Und da wollen wir mal über das Thema nachdenken. Wir sind eine Gemeinde aus allen Generationen. Und warum ist jeder von uns wertvoll für den anderen? Und da möchte ich uns heute Morgen so ein Stück weit mit hineinnehmen. Ich habe mir noch Hilfe geholt. Am letzten Dienstag haben wir immer unser hauptamtlichen Treffen. Und da haben meine Kollegen sich diesem Thema auch angenommen und da haben wir uns darüber ausgetauscht und Gedanken gemacht und das wird so ein bisschen mit einfließen. Also ist es heute eine kleine Teampredigt, die ich heute uns hier halten darf. Ich möchte uns zuerst daran erinnern, dass Gemeinde in den Augen Gottes eine allergrößte Bedeutung hat. Und dass Gemeinde Jesu Herzensanliegen ist für diese Zeitphase, in der Jesus auf der Erde war, am Kreuz starb, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und bis er wiederkommt und die Gemeinde zu sich nimmt. In diesem Zeitalter der Gemeinde, in dem wir jetzt leben, ist es das Herzensanliegen Jesu, für Gemeinde da zu sein. Paulus sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus spricht davon, dass die Gemeinde die Braut ist und er der Bräutigam. Er ist der gute Hirte in der Gemeinde, der uns hält und der uns führt durch Höhen und Tiefen. Und die Gemeinde gehört zu den drei Großen hier auf Erden, wo alles so vergänglich ist, dass bei Gott Ewigkeitswert hat. Das ist zum einen Gott selber, das ist die eine Größe. Das andere ist das Wort Gottes, das Ewigkeitswert hat. Und das dritte ist eben die Gemeinde Jesu, die einmal in die Ewigkeit, in die Herrlichkeitswelt Gottes hineinkommen wird. Und das ist nicht eine Organisation, die Gemeinde Jesu, sondern ein Organismus bestehend aus den Kindern Gottes, aus Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut hat. Sei es zu Beginn des Gemeindezeitalters, sei es jetzt in der heutigen Zeit oder sei es in all den Generationen, die noch dazukommen, bis Jesus Christus hier wiederkommt. Und weil Gemeinde diese Bedeutung hat, diese zentrale große Bedeutung hat, wollen wir uns heute Morgen da ein klein wenig miteinander Gedanken machen. Gemeinde, ein großartiges Abenteuer Gottes. Wir als Gemeinde aus allen Generationen, warum ist jeder für den anderen wertvoll? Ein erster Gedanke. Ich möchte drei Impulse heute Morgen weitergeben. Das erste ist so ein Impuls für die blühende Jugend. Ich habe es mal so genannt. Das andere ist ein Impuls für die sogenannte Lebensmitte. Und das andere ist ein Impuls für das fortgeschrittene Alter. Und ich habe eine Bitte, legt mich bei den Impulsen jetzt altersmäßig bitte nicht fest. Ihr findet selbst eure Lebensphase. Ob ihr noch zur blühenden Jugend gehört oder gehören wollt, eher in der Lebensmitte euch verankert oder sagt, wir gehören zum fortgeschrittenen Alter. Manches mag etwas pauschal klingen, habt dann Nachsicht, aber nehmt das mit, was für euch zutrifft. Es geht um eine Stoßrichtung. Es geht um eine Stoßrichtung, was wertvoll ist, dass wir junge Leute hier in der Gemeinde haben. Es geht um die Stoßrichtung, warum es wichtig ist, dass die Lebensmitte hier da ist an Menschen. Und es geht um eine Stoßrichtung, warum ältere Menschen auch für die Gemeinde sehr wertvoll sind und wichtig sind. Beginnen wir also mit dem, was wir Jugendzeit nennen und dazu ein nächstes Bild. Ich nenne es mal unter diesem Impuls, die Jugend bildet die Tatkraft ab der jungen Jahre. Das Ganze ist verbunden mit einer Bitte, die ich aussprechen möchte. Zu jeder Generation wird es eine Bitte geben. Die Tatkraft der jungen Jahre wird es uns gleich vor Augen stellen, aber deshalb sei der Motor, der die Gemeinde der Glaubenden nach vorne zieht. Psalm 127 lese ich uns einige Verse. Kinder sind eine Gabe des Herrn, ja Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Das erleben wir immer wieder privat und auch als Gemeinde. Gott schenkt uns Kinder, vertraut uns neue Menschen an. Dann heißt es hier weiterführend, wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, ich würde heute dazufügen, und einer taffen Frau, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Und jetzt wird ein Beispiel genannt, warum Menschen glücklich sein dürfen, wenn sie einen Köcher voller junger Menschen oder Kinder haben. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegnern einen Rechtsstreit führen müssen. Das ist ein Beispiel, dass jüngere Leute uns Älteren einfach helfen können, wenn irgendwas zu regeln ist, vielleicht sogar hier in diesem Sache ein Rechtsstreit, der ausgefochten werden muss, dass man dann einfach die Tatkraft, die Befähigung der jüngeren Generation braucht, die einfach dann an dieser Stelle helfen kann. Wir können ganz andere Beispiele nennen. Wie gesagt, hier wird ein Beispiel genannt von vielen. Aber das hat mit Tatkraft, mit Schaffenskraft, mit Befähigung der jungen Leute zu tun. Und deshalb können sie der Motor sein, der eine Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft der Glaubenden, nach vorne ziehen kann. Ich glaube schon, dass ihr mir recht gebt, dass keine Lebensphase so elanvoll, so vital sein kann, wo man so kreativ träumen kann, Neues wagen kann, etwas kraftvoll nach vorne bringen kann, vielleicht auch abstürzen kann, aber manches beherzt und unbekümmert angehen kann, als eben diese Tage und Jahre der Jugend und des jungen Erwachsenenseins. Ich merke es an meinen Kindern und Schwiegerkindern, die sind jetzt alle so Mitte 20, so bis Mitte 30. Und die haben mich in vielen Bereichen meines Lebens rechts und links überholt. An Wissen, an Befähigung und auch an Mut, Neues anzugehen. Und das muss man erst mal akzeptieren, dass die eigenen Kinder, also selbst im sportlichen Bereich, ich war gestern mit meinen Schwiegersöhnen Go-Kart fahren. Und ich habe schon gewusst, wie es läuft. Und genauso war es. Ich war der Vorletzte. Und ich war nur der Vorletzte, weil mein Enkel, der auch mitgefahren ist, mit 14, weil er noch ein gebremstes Go-Kart gekriegt hat. Wisst ihr? Der war frustriert und ich war ein bisschen frustriert. Naja, wir arbeiten dran. Aber wisst ihr, das ist so ein Beispiel, wo man einfach merkt, also die jüngeren Leute überholen dich links und rechts. Nicht? Und ich muss lernen, mir nicht schade zu sein, sie um Rat zu fragen und zu sagen, sag mal, könntest du mir an dieser oder jener Stelle helfen? Da bist du jetzt viel besser ausgebildet. Das machst du mit der heutigen Zeit einfach anders, unkomplizierter, erfrischender. Und du kannst mir da mal helfen. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das üben, dass wir die jüngeren Leute fragen und sie mit ins Boot holen. Und da stimmt es schon, was hier vorne steht. Ne? Das sind wie Pfeile in der Hand eines Mannes, einer Frau, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Ich möchte aber ganz kurz auch etwas sagen, dass es auch anders laufen kann mit der Jugend. Mir hat mal jemand diesen Begriff gesagt, es gibt die abgelöschte Jugend. Und ich fand diesen Begriff spannend. Abgelöscht. Ja gut, wenn etwas brennt, dann löscht man es. Und genau das ist das Thema. Dass die Jugend nicht mehr brennt, dass sie nicht mehr brennen darf, dass sie nicht mehr brennen kann und dadurch abgelöscht ist. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich hatte mal vor Jahren schon mit einem jungen Mann geredet. Er war gerade so mit der Schule fertig und dann stehen da so wichtige Entscheidungen an. Und wir haben so ein bisschen über sozialgesellschaftliche Dinge geredet, auch über biblische, theologische Themen. Ich fand es ein sehr anregendes Gespräch und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, was möchtest du denn mal machen? Und dann sagt er zu mir einfach nur KP. Und ich konnte jetzt mit diesem Ausdruck, mit dieser Kürzel nichts anfangen und habe dann so kurz überlegt. Und da kam mir aufgrund des Gesprächs so der Gedanke, ach, du möchtest Krankenhauspastor werden, KP, ne? Dann hat er gelacht und hat gesagt, nein, KP heißt keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wo es hingeht, was ich machen soll. Wisst ihr, und ich glaube, da müssen wir in der heutigen Zeit, wo die Jugend so an die Möglichkeiten hat und so viel angeboten bekommt und wo sie Orientierung suchen, da müssen wir ihnen auch ein bisschen helfen, dass sie ihren Weg finden können. Das war in meiner Generation, finde ich, einfacher und in der Generation meines Vaters auch noch. Er ist einfach erstmal beruflich geworden, was sein Vater schon war. Das war gar keine Frage. Wisst ihr? Und so öffnen sich Dinge ganz anders, aber das bringt auch manchmal dann Probleme mit sich. Es gibt die abgelöschte Jugend und es gibt die abgetauchte Jugend, wenn ich das auch noch so sehen darf. Die sind motiviert, aber werden nicht mehr gefragt. Die tauchen dann ab irgendwann im Gemeindeleben oder aus dem Gemeindeleben heraus. Wenn sie keinen Raum mehr bekommen, wenn sie keinen Platz mehr bekommen, wenn man sie einfach nicht in ihrer Art wichtig nimmt und ihnen etwas zutraut und merkt, sie sollen nicht nur Erfüllungsgehilfen dessen sein, was wir Ältere wollen, sondern dass man ihnen Raum gibt, die Dinge selbst zu gestalten. Ich hatte mal einen Predigtdienst in einer Gemeinde, das ist wirklich schon Jahre her, weil ich da noch Pastor war für Schwerpunkt Jugend. Da merkt er schon, dass das einige Jahre her ist. Und ich habe gepredigt in einer anderen Gemeinde und wenn man so diesen Schwerpunkt Jugend hat, interessiert man sich auch in einer anderen Gemeinde. Ich habe gefragt, wo treffen sich denn da die Jugendlichen? Und dann war die Antwort, im Untergeschoss, ganz hinten im Gang. Da dachte ich immer, will die Jugend da sein oder muss sie da sein? Wenn sie da sein will, ganz unten im Gang, okay, dann brauchen sie so ihr Refugium. Aber wenn sie da sein müssen, wenn man die Jugend zwar gerne bei sich hat, aber dann nur im Untergeschoss und ganz hinten im Gang, rechts, wisst ihr, dann ist es ein Symbol dafür, dass man die Jugend in der Gemeinde will, aber sie sollen bloß nicht groß auffallen, sie sollen bloß nicht groß Raum einnehmen. Ich nenne noch ein anderes Beispiel, Gemeindegründung in Ladenburg, auch schon einige Jahre her. Ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, weil wir letzten Sonntag waren meine Frau und ich, wir hatten ja unseren freien Sonntag, als Pastor darf man auch mal einen freien Sonntag haben. Wir waren eingeladen zum 60-jährigen Geburtstag eines guten Freundes und der war früher im Gemeindegründungsteam in Ladenburg mit dabei. Und damals war dann so die Frage nach meinem Studium, wird es eine Baptistengemeinde oder wird es eine freie evangelische Gemeinde? Jetzt werdet ihr denken, natürlich wurde es eine freie evangelische Gemeinde, wenn ich Pastor einer freien evangelischen Gemeinde heute bin. Aber damals war ich von zu Hause aus noch Baptist. So, und dann haben wir gesagt, wir laden einfach mal Vertreter von den beiden Gemeinderichtungen ein. Und das haben wir dann auch gemacht. So kamen Vertreter aus der Baptistengemeinde und es kam der Ernst Wilhelm Erdelbruch, der hat damals noch gelebt, Vertreter für die Inlandmission der freien evangelischen Gemeinden. Und die Unterschiede hätten nicht gravierender sein können. Der Vertreter der einen Gemeinderichtung hatte schon ein Blatt mitgebracht, wo genau darauf vorstand, was wir Jugendliche tun sollen. Und wenn wir das erfüllen würden, dann könnte man das Türschild Baptistengemeinde Ladenburg anbringen. Zwei Wochen später kam der väterliche Vertreter von der FEG. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Er hat sich angehört, was uns wichtig ist als junge Leute. Wir waren damals alle Mitte 20, ein bisschen drüber vielleicht noch. Er hat sich angehört, was uns wichtig ist. Er hat uns das Gefühl gegeben, dass er uns wichtig nimmt. Und dass wir Raum finden könnten, wenn wir Gemeinde gestalten wollen, auch im Bund freier evangelischer Gemeinden. Aber dann hat er uns im zweiten Teil aber auch gesagt, wofür freie evangelische Gemeinde steht und wofür sie nicht steht. Und am Ende hat er einfach gesagt, jetzt überlegt das euch und betet miteinander und dann meldet ihr euch mal. Es war ergebnisoffen, wisst ihr. Aber wir hatten das Gefühl, uns wird etwas zugetraut, wir kriegen Vertrauen, es wird auch klar mit uns gesprochen. Aber wir haben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Und das bewegt mich bis heute. Die Freie Evangelische Gemeinde Ladenburg ist keine FEG geworden aus theologischen Gründen, ihr Lieben, sondern allein aus zwischenmenschlichen Gründen, weil man uns Jugendmenschen ernst genommen hat, uns was zugetraut hat und vertraut hat. Das bewegt mich bis heute an dieser Stelle. Und ich glaube, darum geht es auch, dass wir wirklich in dieser Art mit euch Jüngeren an dieser Stelle umgehen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, die jungen Leute, oder wenn ihr sie seht, sagt ihnen, taucht nicht ab, sondern taucht auf. Wir möchten schauen, dass ihr euch einbringen könnt. Wir möchten, dass ihr diese Gemeinde mehr lieben lernt und dass ihr für uns ein Motor seid, der uns nach vorne treibt im Sinne Jesu, in dem, was Gott für uns hier haben möchte. Ich weiß, dass es uns herausfordert als Ältere, weil ihr unkomplizierter seid oder weil ihr neue Wege geht und wir müssen lernen, uns darauf einzustellen. Aber bitte schenken wir ihnen diese Möglichkeit. Ich möchte noch eine Illustration sagen. Ich bin ja auch Biker, ich habe es vielleicht schon mal an der Stelle erwähnt. Da trägt man einen aus Schutzgründen einen Helm, meistens hat man ein Visier. Und ich merke in meinem Alter, wenn jetzt die Jüngeren zu mir kommen, oder auch wenn mein jüngerer Kollege, wenn der Erich kommt oder andere kommen und sie haben eine Idee oder einen Vorschlag oder sagen so, dann merke ich immer, wie erstmal ein Visier runtergeht. Kennt ihr das auch als Ältere, wenn die Jüngeren kommen? So, Visier geht runter und da sehe ich schon innen drin auf meinem Visier stehen, warum das nicht klappen könnte oder warum man das eher so macht oder warum das besser wäre oder am besten lass es doch gleich ganz sein. Und dann merke ich immer, ich muss dieses Visier nach oben klappen, wisst ihr? Damit ich den jüngeren Leuten frei erstmal begegnen kann. Meine Bedenken oder meine Erfahrung kann ich immer später noch einbringen. Aber das darf nicht am Anfang stehen. So gar nicht. Und deshalb möchte ich uns ermutigen als Eltern, dass wir den Jüngeren so begegnen, dass wir unser Visier hochklappen und wirklich wertschätzend und zuhörend erstmal wahrnehmen, um was geht es ihnen denn wirklich und was ist an Substanz da. Und könnte das nicht auch ein Reden Gottes sein? Und da möchte ich nicht als Älterer im Weg stehen. Das möchte ich uns gerne mitgeben an dieser Stelle. Kommen wir zu der zweiten Phase. Das wäre die sogenannte Lebensmitte. Der Impuls dazu, ich habe ihn mal so genannt, der Erfahrungsschatz der Lebensmitte und die bedeutende Bitte daraus sei die Zuverlässigkeit in Person. Und ich habe mich an Paulus erinnert. 1. Korinther 4, Paulus schreibt, nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst, Diener Christi sind wir. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Sei die Zuverlässigkeit in Person. Paulus war, als er so missionarisch unterwegs war, als er die Briefe geschrieben hat, ich denke, war er so in diesem Alter, nicht so 40 plus, vielleicht so schon Ende 50, aber so in diesem Alter, in dieser Lebensmitte. Und er hat so manche Erfolge und so manche Frucht eingefahren, er hat schmerzliche Niederlagen und Enttäuschung gesehen. Das können wir den Briefen entnehmen, das können wir in der Apostelgeschichte lesen, das wissen wir darum. Er hat Gottes Gnade und Geduld erfahren, er hat einen Erfahrungsschatz im Glauben mittlerweile, er weiß mittlerweile, was er kann und wer er ist, und er kennt auch die Schwierigkeiten des Lebens und auch des Gemeindelebens. Und dieser erfahrene Gottesmann muss sich vor der Korinther-Gemeinde verteidigen, die er selbst gegründet hat. Und dann schreibt er eben den Korinthern, was sein Leben ausmacht. Wir sind Diener Christi. Das ist jetzt an uns auch gerichtet, in der Lebensmitte sehr stark. Wir sind Diener Christi. Und was erwartet man von jemand wie mir, dem solch eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig, dass er sie treu ausführt. Treue, ihr Lieben, ist ein hohes Gut. Nicht nur in unseren Partnerschaften und Ehen, sondern auch in der Partnerschaft, in der Beziehung zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Mit dem guten Hirten treu durchs Leben gehen und mit seiner Gemeinde. Und ihr Lieben, die ihr in dieser paulinischen, darf ich so sagen, Lebensphase euch befindet und ein gewisses Maß an Erfahrung und Glaubensreife besitzt, bitte bleibt treu und zuverlässig in der Gemeinde. Auch wenn es mal schwerfällt oder auch wenn es ganz anders läuft, wie ihr euch das vorstellt. Vor sechs Jahren mittlerweile hatten wir hier eine riesengroße Krise. Manche erinnern sich noch daran. Ich bin froh, dass wir auf dem Weg sind, das überwunden zu haben und in neues Zukunft ins Auge fassen. Aber meine persönlichen Heroes, das sage ich ganz persönlich, das seid ihr, die ihr in der Krise treu und zuverlässig hier zur Gemeinde gestanden seid, als sie in den höchsten Nöten waren. Ihr seid meine persönlichen Heroes. Und die jetzige Lebensphase zwischen 40 und 60, ihr seid die Säulen der Gemeinde hier, wenn ihr treu und zuverlässig mit eurer Erfahrung, mit eurem Wissen euch einbringt hier in unsere Gemeinde. Und die Gemeinde Jesu, wie in der FEG Heidelberg, wir brauchen solche Säulen. Wir brauchen nicht nur die Jugend, die Neues hineinbringt und manches dann anders will und Bewegung und Flexibilität verlangt. Wir brauchen auch die Säulen, denen die Gemeinde Stabilität geben und sie stützen und unterstützen. Ich nenne euch noch ganz kurz die Gründe, warum Leute mittleren Alters die Gemeinde aufgeben. Und ihr könnt mal überlegen, ob oder wen ihr darin findet. Erstens, Enttäuschungen werden nicht segensreich verarbeitet. Entweder, weil man es nicht kann, weil man es nicht will oder vielleicht, weil man es nicht darf, darüber wird nicht geredet. Weil Vergebung und Versöhnung vernachlässigt wird. Das kann aus Stolz sein, das kann aus Bitterkeit sein. Es gibt so verschiedene Gründe. Oder, weil ich im Glauben einfach stehen bleibe und mich nicht mehr bewege. Wisst ihr, die ersten Christen, woran die erkannt worden sind, lesen wir in der Apostelgeschichte, die des Weges sind mit Jesus. Ich finde es ein schönes Bild. Auf dem Weg sein mit Jesus heißt unterwegs sein, nicht stehen geblieben sein, nicht zu einer christlichen Salzsäule erstarrt zu sein, wie die Frau von Lot, nur noch rückwärtsgewandt denken und schauen. Nein, nicht erstarrt sein im christlichen Denken, sondern unterwegs sein nach vorne in die Zukunft hinein, die Gott für uns bereithält. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist oft die Gefahr für unser, oder da rechnen wir auch noch zu, das Lebensalter, dass wir in der Gefahr stehen, aufgrund verschiedener Erfahrungen und Enttäuschungen und Überzeugungen im Glauben nur noch festzustehen, aber nicht mehr beweglich, nicht mehr flexibel zu sein für Neues und für das, was Gott vorhat. Da möchte ich uns ermutigen, dass wir das vor Gott bringen und anders gestalten. Sagt man der Paulus, was hätte der Paulus nicht sagen können? Er hätte sagen können, Schluss mit den vielen Reisen, Schluss mit dem Briefeschreiben, Schluss mit dem aufwendigen, Gebetseinsatz für die Gemeinde. Er hätte auch stehen bleiben können im Glauben. Aber bei ihm finden wir das nicht. Er war immer unterwegs im Glauben. Selbst als es ihm Schwierigkeiten gebracht hat, als es Konsequenzen für ihn gefordert hat, als es ihm körperlich zugesetzt hat. Er blieb mit Jesus unterwegs, auch in dieser Lebensphase. Lasst uns dies an dieser Stelle auch soweit tun. Jetzt bleibt noch eine weitere Lebensphase, die auch in unserer Gemeinde, Gott sei Dank, ich sage das ganz bewusst, vertreten ist. Ich will auch gleich sagen, warum ich Gott sei Dank sage, dass das ältere, die ältere Generation hier vertreten ist. Aber erst einmal der dritte Impuls, es ist die Weisheit des Alters und die Bitte daraus, seid weiterhin nach deinen Kräften dabei. Jetzt weiß ich, dass wir manchmal die Älteren, und vielleicht erlebt ihr auch mich als Seniorpastor nicht als der, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat, da kann man immer wieder drüber reden, aber eins ist klar, Lebenserfahrung und möglichst Lebensweisheit erlangt zu haben, auch im Glauben, das ist ein Vorrecht der älteren Generation. Das kann man in der Jugend noch nicht haben. Das macht das Leben mit einem, so wie das Leben spielt. Und das kann gut gehen, das kann aber auch nicht so gut laufen an dieser Stelle. Ein früherer Pastor, der meine Frau und mich getraut hat, der ist jetzt auch schon weit über 80, ich habe ihn neulich gerade mal wieder predigen hören, der hat früher schon gesagt, als wir noch jung waren, ihr entscheidet heute, wie ihr im Alter einmal sein werdet. Und dieser Gedanke geht meiner Frau mir immer so mit, nicht? Du entscheidest heute, wie du im Alter sein wirst. Wenn du heute schon deine Verbitterung und Enttäuschung nicht aufarbeitest, es wird im Alter nicht besser werden. Wenn du heute schon stur bist und meinst, es kann nur nach meinem Kopf gehen, dann wird es im Alter nicht besser werden. Im Alter zeigen sich die Früchte dessen, wie ich heute schon unterwegs bin. Da, wo es gelingt, dass Altersweisheit und Milde und Barmherzigkeit und die Wesenszüge Jesu stärker zum Tragen kommen, diese älteren Personen, Geschwister, sind ein Segen für die Gemeinde. Auch wenn sie körperlich nicht mehr so können. Und das ist genau das, wovon ja hier unser Text spricht. Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Ihr lieben Senioren, ich glaube, ihr könnt ein Lied singen, ich habe es mal so genannt, der Titel wäre, es geht nicht mehr so, darüber bin ich nicht froh. Ja, und es wäre auch so der Refrain, nicht, der dann immer wieder so kommt. Und jetzt könntet ihr einfach eigene Strophen singen, die das Leben so gespielt hat. Ihr würdet, ich weiß nicht, vielleicht würdet ihr so alte Kirchenlieder, die so 20 Strophen haben, vielleicht würdet ihr 20 Strophen finden, vielleicht auch nur 5, aber der Refrain wäre immer, es geht nicht mehr so und darüber bin ich nicht froh. Das gehört zum Leben mit dazu. Aber der Paulus sagt, so sehr wir diese Realität anerkennen müssen, gibt es für uns Glaubende noch was anderes. Nämlich der inwendige Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der vom Geist Gottes geführt und gelenkt wird, der erneuert sich von Tag zu Tag. Das heißt, der bleibt frisch, der bleibt beweglich. Und das spürt man dann im Alter bei Menschen, auch wenn sie körperlich abnehmen und Dinge nicht mehr so gehen, ob sie innerlich vom Glauben her noch frisch sind, ob sie hier noch begeisterungsfähig sind, ob sie hier noch irgendwie sagen, körperlich kann ich nicht mehr so viel tun, aber das, was ich noch kann, da bringe ich mich mit ein, unterstütze die Gemeinde. Und deshalb diese Gemeinde sei weiterhin nach deinen Möglichkeiten, auch wenn sie abnehmen, doch ein Stück weit dabei. Das tut uns so gut. Ihr seid die geistlichen Spätlese, die besonders bekömmlich ist für die Gemeinde. Ich habe diesen Ausdruck bewusst gewählt, weil früher mal, Marie-Louise, du wirst es wissen, und Fritz, da hieß ja die Seniorengruppe die Spätlese. Ja, genau. Ein schöner Name, nicht? Das spricht für Reife, für Bekömmlichkeit. Und genau das sollen unsere Senioren für uns auch sein. Die geistliche Spätlese, die besonders bekömmlich ist für uns als Gemeinde. Ich möchte euch noch drei Gründe nennen, warum Ältere die Gemeinde nicht mehr besuchen. Das kann zum einen die Tatsache sein, Tobias, wenn du es uns zeigst mit dem nächsten Bild, das kann die Tatsache sein, dass Krankheit und Nöte zunehmen. Und dem müssen wir uns unweigerlich stellen, das ist einfach Fakt des vergänglichen Lebens. Aber es gibt dann auch das Gefühl, und ich bin froh, wenn es nur ein Gefühl ist, aber nicht der Tatsache entspricht. Aber manchmal ist es auch eine Tatsache, dass sie nicht mehr gefragt werden oder nicht mehr gefragt sind. Und ihr lieben Senioren, wenn das der Fall ist, dann bitte kommt auf uns zu, dass wir das ändern. Und vielleicht müssen wir das auch an einer anderen Stelle ändern. Und dann gibt es noch diese Sicht, es soll halt möglichst alles beim Alten bleiben. Ich finde, es gibt zwei verheerende Einsichten, die geistlich 0 Gramm Gewicht haben. Die geistlich 0 Gramm Gewicht haben. Den einen gibt es bei der Jugend, dass sie sagt, Hauptsache wir machen es anders als die Alten. Ihr Lieben, das hat geistlich 0 Gewicht. Einfach zu sagen, wir machen es einfach nur anders wie die Alten. Damit ist nichts gewonnen. Aber wenn ihr alten Geschwister, wenn ihr einfach sagt, es muss so bleiben, wie es ist. Es soll alles beim Alten bleiben. In der Musik, in der Gestaltung, mit den Stühlen, mit den Räumen. Es gibt so viele Themen, wo man sagen kann, es soll alles beim Alten bleiben. Ihr Lieben, das hat auch kein Geistkammgewicht. Wir müssen da eine Balance finden, nicht? Und aufeinander hören, was dann gut ist und was Gott, der Herr, uns auf den Weg zeigt. Manchmal ist es ein Prozess, bis wir zu einer relativ guten Schnittmenge miteinander kommen. Aber es lohnt sich, diese Schnittmenge zu suchen, auch wenn es ein schwieriger Prozess sein sollte. Weil man dann nachher sich verstanden hat zwischen den Generationen und weil man das, was daraus wird, miteinander genießen kann und voller Überzeugung auch dabei sein können. Gemeinde ist kein Wunschkonzert für jede Generation, sondern wir müssen uns aufeinander ausrichten, voneinander lernen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich möchte gerne schließen mit dem letzten Bild. Wir als Gemeinde, warum jeder von uns für den anderen wertvoll ist. Ich möchte erinnern an die Tatkraft der Jugendjahre und deshalb bleibt bitte ein Motor für unsere Gemeinschaft. Und wenn ihr sagt, ich wäre so gerne Motor und weiß nicht, wie ich sein kann, dann kommt doch auf den Erich oder auf mich oder auf Leute des Vertrauens zu, dass wir darüber ins Gespräch kommen und überlegen können, wie kann deine Kraft, wie kann deine Sehnsucht, etwas in der Gemeinde zu tun, wie kann das hierbei Raum gewinnen. Eine Gemeinde ohne Jugend, stellt euch die mal vor. Eine Gemeinde ohne Jugend, die ist langweilig. Entschuldigung, nichts gegen die anderen hier. Aber sie ist langweilig. Es fehlt an Frische, es fehlt an Herausforderungen. Es fehlt an Unbequemen, was uns manchmal wachrüttelt. Zweitens, der Erfahrungsschatz der Lebensmitte. Bitte seid zuverlässig und treu. Seid die Säulen der Gemeinde. Eine Gemeinde ohne mittleren Alters. Könnt ihr euch das vorstellen? Da fehlt es an Stütze. Es fehlt an Unterstützung. Es fehlt an dem, was Säulen ausmachen, dass eine Gemeinde getragen wird. Und das Dritte, die Weisheit des Alters. Bitte seid präsent, so gut es geht im Gemeindeleben. Und wenn ihr nicht mehr zur Gemeinde kommen kann, muss die Gemeinde zu euch kommen. Dann müssen wir Formen finden, wie das geschehen kann. Aber eine Gemeinde ohne Senioren, was fehlt da? Es fehlt an Weisheit, es fehlt an Gebet, manchmal fehlt auch an Geld und es fehlt an Perspektive für die Ewigkeit. Weil gerade die Älteren, die im Glauben, wo sich der Glaube immer wieder erneuert, die haben eine sehr starke Sehnsucht, Perspektive für die Ewigkeit. Und das tut gut, wenn wir, die wir so stärker irdisch verhaftet sind, weil wir jünger sind, dass wir das immer wieder hören, worauf es letztlich ankommt, worauf wir hinzielen. Auf die Perspektive, die Ewigkeit bei Jesus Christus. Lebe dein Leben in der Perspektive Ewigkeit. Das müssen wir Jüngern immer wieder hören. Und die Älteren haben das in sich und tragen das in sich. Und es ist gut, wenn das mit einfließt in unser Leben. Also, lasst uns an diesen Dingen festhalten, lasst sie uns leben, lasst sie uns miteinander spüren. Und ich wünsche mir einfach, dass wir damit eine Gemeinde sind zu Gottes Ehre, die jedem von uns, egal in welcher Generation, zugute kommt. Und dass Menschen, die hier reinkommen in unsere Gemeinde, dass sie sagen, wenn sie uns beobachten und wenn sie uns wahrnehmen, dass sie sagen, es gibt sie doch noch. Es gibt sie doch noch, die Gemeinschaft der Menschen, oder ich sage die Gemeinschaft der Glaubenden, aus mehreren Generationen, die unter einem Dach, unter einem Gemeindedach, in froher, wertschätzender Weise mit Jesus leben und ihm dienen.